Ich bin in meinem Gutachten und ich auch nicht zu dem Ergebnis gekommen, ich wehre mich auch dagegen, dass das Grundgesetz jetzt schon verlangt, wir müssen jetzt und wir können jetzt auf eine Vermögenssteuer quasi klagen. Nee, Kinder, da müssen wir schon politisch verkämpfen. Und wenn wir da nicht genug Leute mobilisieren, die sich dem Thema annehmen und das auch so sehen, dann wird das eben auch nicht passieren. Das Grundgesetz erlaubt sie jedenfalls. Und es gibt gute Gründe, die auch verfassungsrechtlich für die Einführung sprechen. Aber das Grundgesetz erzwingt sie noch nicht. Dafür müssen wir politisch die richtigen Leute in den Bundestag wählen, damit das dann passiert. Ich hoffe, dass das passiert, aber wenn es nicht passiert und das Vermögen, die Ungleichheit so groß wird, dass wir am Ende hier revolutionäre Zustände haben, kann man nicht dem Grundgesetz die Schuld geben. Das haben wir dann schon selber verbockt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen wollen. Hier bei uns an der Theke sitzen immer wieder ExpertInnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften. Wir sprechen mit ihnen über ihre Forschung bzw. Arbeit und über ihre Perspektive auf aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Für die heutige Schicht übergebe ich den Tresen jetzt an Martin und Rudi.
Herzlich willkommen in der Wirtschaft, Martin und Alex. Schön, dass ihr da seid. Alex, was trinkst du am liebsten, wenn du in der Wirtschaft bist?
Wahrscheinlich was ganz Langweiliges, in der Regel dann Alster.
Okay, super, dann hole ich uns drei und dann geht's los.
Sehr gut.
Prost.
Ja, Prost.
Prost. Ja, hallo auch von meiner Seite. Alex, ich darf dich heute vorstellen. Du bist Professor an der BSP Business and Law School in Berlin für Staatstheorie und öffentliches Recht, insbesondere Staats- und Europarecht. Zuvor hast du an der Universität Göttingen Rechtswissenschaften studiert und dort sowohl deine Promotion als auch deine Habilitation abgeschlossen. In deiner Forschung beschäftigst du dich mit Demokratie und Staatstheorie, aber auch mit Staats- und Währungsrecht. Damit arbeitest du an der Schnittstelle zwischen rechtswissenschaftlichen Themen mit wirtschaftswissenschaftlichen Themen, was für uns natürlich besonders spannend ist.
Genau, und in der heutigen Folge sprechen wir mit dir zum einen über die Schuldenbremse und aktuelle Entwicklungen davon, als auch über die Vermögenssteuer und wie Recht und Wirtschaftswissenschaften zusammenwirken können. Für euch, liebe Hörerinnen, haben wir noch einen Tipp. Wir haben in unserer 30. Folge mit Philippa Siegel-Glöckner bereits einmal über ökonomische Aspekte der Schuldenbremse gesprochen. Also hört da gerne nochmal rein, wenn ihr einen Fresh-Up braucht.
Genau, und jetzt sind wir sehr gespannt auf die juristischen Perspektiven. Alex, du bist unser erster Jurist, der zu Gast ist bei uns im Podcast. Und damit wollen wir dann mit dir auch gleich ins Thema einsteigen. Und zwar ist unser erstes Thema die Schuldenbremse. War jetzt ja auch viel in den Medien in den letzten Wochen und Monaten. Und die Schuldenbremse wurde 2009 eingeführt. Kannst du uns vorab einmal kurz erklären, was die Verfassung dazu sagt, wie sich ein Staat finanzieren soll und wie das in der Praxis aussieht?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich sehr. Es ist natürlich eine große Bürde, jetzt als erster Jurist hier aufzutreten. Ich kann es natürlich entweder gut machen und damit die Tür öffnen oder ich kann sie euch gleich wieder zuschlagen lassen und ihr wollt mit uns nie wieder was zu tun haben. Das wäre natürlich nicht so schön. Deswegen gebe ich mir jetzt besonders viel Mühe.
Das ist sehr nett.
Ja, also der Staat, wenn man jetzt mal ein bisschen staatstheoretisch drauf schaut, die staatlichen Leistungen, das, was der Staat macht, was er anbietet, was auch immer das ist, auch das ist umstritten, was er eigentlich alles machen soll. Aber relativ klar ist, es kostet Geld. Also er braucht für die Straßen Geld, er braucht für die Infrastruktur Geld, für die Daseinsvorsorge, für die Digitalisierung, für Schulen, für Verteidigung, wie wir jetzt gelernt haben. Also das kostet alles Geld und deswegen ist eigentlich seit jeher die Frage, wo er das Geld eigentlich herbekommt, eine der zentralen der Staatstheorie, wenngleich sie meistens so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird und das eher so vorausgesetzt wird. Irgendwo kommt das Geld schon her. Wenn man jetzt mal etwas genauer schaut, stellt man fest, also die klassische Form, wie Staaten sich finanzieren, moderne Staaten seit dem 17., 18. Jahrhundert ist die Steuer. Das ist eigentlich das, was der typische Weg ist. Das ist auch das, was im Grundgesetz tatsächlich normiert ist seit jeher, die Besteuerungskompetenz des Bundes und auch teilweise der Länder. Und diese Steuer macht auch tatsächlich den Großteil der Staatsfinanzierung in Deutschland aus. Also der Großteil dessen, was der Staat so aufnimmt, nimmt er durch seine Besteuerungskompetenz ein. Das Zweite, wenn das nicht reicht, wenn das mal nicht in ausreichender Menge vorhanden ist oder wenn ad hoc kurzfristig Finanzmittel benötigt werden, dann ist eine Steuer immer so ein bisschen schwierig. Ja? Also die braucht immer eine gewisse Zeit. Dann kommt die Staatsfinanzierung ins Spiel. Historisch übrigens meistens bei Kriegen natürlich, wenn kurzfristig kriegerische Auseinandersetzungen waren, dann war es eigentlich immer so, dass die Staaten während der Kriegszeit sich verschuldet haben und dann eigentlich, wenn der Krieg vorbei war, sind sie wieder komplett auf die Steuer zurückgesprungen. Und irgendwann, insbesondere im 20. Jahrhundert, das wisst ihr besser als ich, die Keynesianische Revolution, wurde eben die Staatsverschuldung nicht nur als ein Mittel zur Finanzierung, sondern auch zur Wirtschaftssteuerung erkannt. Ne? Mhm. Also man hat erkannt, dass das nicht nur etwas ist, um Rechnungen zu bezahlen, sondern man kann vielleicht sogar Nachfrageengpässe beseitigen und der Staat hat vielleicht sogar eine Funktion. Ja? Und das heißt, seit den 60er, 70er Jahren spielt die Staatsverschuldung auch in Deutschland eine sehr viel größere Rolle als zweites. Mhm. Das Dritte, um das kurz abzuschließen, was noch gibt, was jetzt nicht heute das Thema ist, der Staat kann bestimmte Monopole verkaufen, ja, also er kann Lizenzen verkaufen, er kann auch sein Staatseigentum verkaufen. Damals in der Euro-Krise wurde Griechenland ja angeraten, von der Bild-Zeitung noch ein paar Inseln zu verticken. Ja, also auch damit kann man natürlich nur einmalig Geld machen, aber man kann damit Geld machen. Malta verkauft Staatsbürgerschaften übrigens.
Stimmt.
Und macht damit relativ, hat sich sozusagen seinen Kernhaushalt saniert, indem sie die Staatsbürgerschaften verkauft haben, die sehr begehrt waren, insbesondere von russischer Seite, weil man damit den Zugang zur ganzen Europäischen Union hat. Auch spannendes Thema. Und das Letzte, was insbesondere ressourcenreiche Staaten in fossiler Hinsicht machen, sind die Staatsfonds. Norwegen, Kuwait hatte den ersten Ende der 50er Jahre. Und darüber wird ja teilweise jetzt auch hier in Deutschland nachgedacht, dass man vielleicht sozusagen an den Aktienmärkten als Staat partizipiert. Das sind die vier Möglichkeiten, wie Staaten sich finanzieren, von denen die Steuer das größte und die Staatsverschuldung das zweitgrößte.
Okay, super. Dann ist es ja so, dass die Schuldenbremse eingeführt wurde, um zu verhindern, dass Staaten sich zu sehr verschulden. Seit der Einführung ist aber dieses Instrument sehr umstritten und die Kritik wird jetzt auch immer lauter und vor allem immer offensichtlicher. Kannst du uns kurz erklären, was die Schuldenbremse eigentlich genau regelt?
Also tatsächlich hat sich die Kritik, wenn man ehrlich ist, bestätigt. Indem sie jetzt das erste Mal, wo sie akut ernsthaft in Erwägung gezogen wird, wirklich zu bremsen, diese Staatsverschuldungsbremse, wird sie sofort geändert. Das war genau das, was wir übrigens auch und auch ich prognostiziert hatten. Denn tatsächlich spielte die Schuldenbremse nach ihrer Einführung interessanterweise überhaupt keine Rolle. Denn wir hatten Wirtschaftswachstum.
In Deutschland meinst du?
In Deutschland. Es geht ja um die deutsche Schuldenbremse. Spielte praktisch keine Rolle nach ihrer Einführung. Wir hatten goldene Zeiten, in denen wir ja teilweise uns sogar hätten verschulden können und wir hatten negative Zinsen.
Ja.
Und wir hätten uns, Klammer auf, auch dann verschulden müssen. Aber das ist ein anderes Thema. Also das ist diese wunderbare schwarze Null. Und es wirkte so, als sei diese Schuldenbremse gar nicht schlimm. Die ist einfach da. Und im Grunde funktioniert sie, obwohl sie gar nicht gebraucht wurde, weil der Staat ohnehin kein Bedürfnis hatte, politisch Schulden aufzunehmen. Ab der Corona-Pandemie wurde sie zum ersten Mal überhaupt sozusagen sichtbar für die größere Teile der Bevölkerung, indem dann eben Notlagenkredite, wie es dann so schön heißt, aufgenommen werden mussten, weil plötzlich sehr viel Verschuldung notwendig war, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Das war dieser Wumms damals, ja. Später gab es ja noch den Doppelwumms.
Kommen wir später noch drauf.
Und das war tatsächlich auf eine Notlagenklausel der Schuldenbremse gestützt, diese besondere Aufnahme von Schulden. Und danach kam die Energiekrise, danach kam die Ukraine-Krise. Das heißt, seitdem kommt sie irgendwie ständig und die finanziellen Herausforderungen sind gigantisch und plötzlich ist Staatsverschuldung etwas, was politisch notwendig ist, sogar von konservativer Seite erkannt als notwendig, wo jetzt das erste Mal die Schuldenbremse eigentlich sagen würde, ja geht aber nicht, Pech. Und was passiert? Sie wird geändert. Und zwar, Nixon could go to China, natürlich von März sozusagen, der sie als erste Aktion ja dann in einer Hauruck-Aktion mit spannenden verfassungsrechtlichen Fragen im alten Bundestag verändert. Was hat diese Schuldenbremse jetzt eigentlich gesagt? Sie hat erstmal als Grundsatz gesagt, der Haushalt ist auszugleichen ohne Schulden, Punkt. Also Einnahmen und Ausgaben sind ohne Schulden auszugleichen im Haushalt. Für den Bund gab es dann eine klitzekleine Möglichkeit, sich generell ein bisschen zu verschulden, stand da noch drin, 0,35% des Bruttoinlandsprodukts, das nennt sich strukturelle Verschuldung, die waren dem Bund immer erlaubt, und zwar egal zu welchem Zweck. Also es hätte auch einfach 1:1 verschenken können, sage ich jetzt mal. Also 0,35% sogenannte strukturelle Verschuldung. Warum 0,35? Ja, das ist Willkür.
Das ist tatsächlich einfach willkürlich.
Völlige Willkür.
Das haben wir uns vorher auch angeguckt und wir dachten jetzt, wenn wir hier den Juristen sitzen haben, fragen wir nochmal nach. Es ist tatsächlich einfach willkürlich.
Es hat auch keinen wirklich ernsthaften ökonomischen Hintergrund. Ursprünglich sollten es mal 0,5, nämlich 0,35 für den Bund, 0,15 für die Länder sein. Mhm. Die Länder haben dann aufgrund einer Intervention aus Bayern darauf gänzlich verzichtet und dann blieben nur noch die 0,35 für den Bund über, aber das hätten auch 1,0 sein können oder 0,763 Periode, ist völlig wurscht. Ja. Mhm. Ist einfach eine gewisse strukturelle Verschuldung, hat man gesagt, na, ein bisschen muss vielleicht, aber der Wert selbst wurde einfach willkürlich festgelegt. Das ist das eine und das zweite, es gibt in konjunkturellen Schwankungen kann der Bund abhängig von der Konjunkturlage ein bisschen mehr Verschuldung aufnehmen, wenn die Konjunktur ein bisschen schwächelt und ein bisschen weniger aufnehmen oder gar nichts aufnehmen, zusätzlich zu den 0,35, wenn die Konjunktur boomt. Das ist die sogenannte Konjunkturkomponente, deren Berechnung völlig offen ist, ist im Grundgesetz nicht wirklich festgelegt, ist wahnsinnig kompliziert. Letztlich arbeitet sie mit der Vergangenheit, das wird Philippa Siegel-Göttler wahrscheinlich auch erzählt haben, mit dem Produktionspotenzial aus der Vergangenheit. Genau. Wenn das ausgeschöpft ist, dann sind wir sozusagen in der Ideallage. Wenn es unterausgelastet ist, sind wir in einer Situation, wo wir ein bisschen mehr Schulden aufnehmen können. Wenn es überlastet ist, dann dürfen wir erst recht nichts machen. So, das
muss sich aber über einen gewissen Zeitraum wieder ausgleichen.
Ja, da geht das Grundgesetz so sehr idealtypisch und völlig realitätsfern davon aus, dass sich die Boom- und die Negativzeiten quasi über die Zeit ausgleichen. Mhm. Was natürlich also völlig unrealistisch ist, dass das wirklich 1:1 aufgeht, aber das ist so ein bisschen das, was man hat so eine Welle vor Augen und die gleicht sich ja irgendwann aus, ne? Aber dass die Wellenaufschläge nach oben vielleicht größer sein können als die nach unten, das ist ja irgendwie logisch, aber das sieht das Grundgesetz irgendwie nicht so. Und dann gibt's noch als dritte Möglichkeit diese Ad-hoc-Situation, dass man sagt, okay, jetzt ist eine Naturkatastrophe eingetreten, Überschwemmung, Erdbeben, Tsunami, was auch immer, irgendeine Katastrophe, die in besonderer Weise jetzt schnell verlangt, dass der Staat finanzielle Mittel bereitstellt, das ist diese Notlagenklausel, dann kann der Staat, der Bund, zur Behebung dieser Notlage, wie auch immer die aussieht, die erforderlichen Mittel per Staatsverschuldung aufnehmen. Wie weit das möglich war und wie ausführlich dann der Bund die Möglichkeiten hat, das vielleicht auch auszudehnen auf andere Zwecke, das war umstritten. Da hat dann das Bundesverfassungsgericht freundlicherweise sehr eng gesagt, das muss also sehr stark, wenn man so will, auf diese Katastrophe ausgerichtet sein. Und das darf auch nur immer für das jeweilige Jahr das Geld aufgenommen werden, in dem die Katastrophe auftritt. Also überjährige Katastrophen hat das Verfassungsgericht offensichtlich
nicht vorgesehen.
Ja, verdrängt. Ich habe damals.
Was die Klimakrise praktisch auch ausschließt.
Bitte?
Was die Klimakrise praktisch
Klimakrise auch ausschließt. Sowieso, kann ich gleich was zu sagen, aber es schließt insbesondere aus, dass das, was damals in dem Verfahren war, ich ja der Prozessvertreter der Bundesregierung, habe also lange versucht, dem Bundesverfassungsgericht zu erklären, dass Krisen jetzt nicht unbedingt am 31.12. enden und dass möglicherweise insbesondere die Aufnahme von Krediten zur, wie wir es damals mit der Bundesregierung gemacht haben, Belebung privater Investitionen auch ein überjähriges Signal der Bereitstellung von Kreditmitteln voraussetzt. Mhm. Also jemand, der privat investieren soll, sollte angeregt werden mit dem damals, das war der KTF, der Klima- und Transformationsfonds, der sollte solche langfristigen Investitionen privater anregen, indem da finanzielle Mittel dazugelegt werden. Dass das nur geht, wenn man da eine Perspektive von 3, 5, vielleicht sogar 8 Jahren hat, wo man weiß, dass das Geld kommt, das war dem Gericht nicht zu verklickern, ehrlich gesagt. Und damit war im Grunde diese ganze Klausel so in der Auslegung jedenfalls ziemlich praxisfern und nicht wirklich tauglich. Mhm. Und das war der Zustand, in dem wir dann uns befanden, so zum Ende im Laufe des Jahres 24, wo also klar war, wir können eigentlich keine Kredite wirklich so richtig aufnehmen. Diese 0,35% helfen uns jetzt vorne und hinten nicht bei den Herausforderungen, die wir haben, wo wir mit einem Investitionsrückstau von, das ist jetzt umstritten, aber von mehreren 100 Milliarden in jedem Falle mal haben, zu tun haben, sodass am Ergebnis relativ schnell klar war, so wie die Situation im Augenblick ist mit Ukraine-Krieg, der dazu führt, dass wir die Verteidigungsaufgaben signifikant, wahrscheinlich um 100 Milliarden pro Jahr erhöhen müssen, wird das niemals funktionieren mit der aktuellen Schuldenbremse, die nur diese 0,35 eigentlich hat. Und dann kann man im Grunde, müsste man hoffen, dass die Konjunktur ein bisschen lahmt, damit man noch ein bisschen mehr aufnehmen kann. Aber das will man auch nicht, weil natürlich dann auch Steuereinnahmen wegfallen. Also insgesamt eine Situation, bei der klar war, die Norm selbst ist eigentlich ziemlich praxisfremd. Das haben wir von Anfang an gesagt, die Kritiker. Es war aber nicht klar, weil wir sie nicht benutzt haben, die Norm, weil wir gar keine Schulden aufgenommen haben, weil die Konjunktur so gut lief. Jetzt heißt es, wir haben die doch schon seit 15 Jahren, läuft doch gut die Schuldenbremse, dann können wir sie jetzt nicht einfach abschaffen. In Wirklichkeit wenden wir sie aber jetzt eigentlich das erste Mal überhaupt an und stellen sofort fest, sie geht nicht, sie funktioniert nicht. Dafür, wo wir sie eigentlich brauchen, funktioniert sie nicht. In der Notsituation, in einer Situation von wirklich, also historischem Ausmaß, versagt sie. Und wir kümmern uns ständig jetzt um das Grundgesetz, anstatt einfach mal zu überlegen, welche Politik wir betreiben wollen.
Jo, danke dir für die Einführung in die Schuldenbremse. Ich möchte noch mal ganz kurz zurückgehen, bevor wir noch tiefer in andere Themen einsteigen. Genau, weil mich interessieren würde, du hast gesagt, zu dem Zeitpunkt, als sie eingeführt wurde, war sie eigentlich gar nicht notwendig. Deswegen würde mich interessieren, was waren denn dann die Gründe für die Einführung eigentlich?
Also, das ist eine ganz interessante und spannende Frage. Dass sie nicht notwendig war, war jetzt eher politisch gemeint im Sinne von, sie musste nicht benutzt werden, um Verschuldung zu verhindern, die politisch gewollt gewesen wäre. Das ist ja die Idee. Eine Schuldenbremse will ja oder insinuiert, dass Politiker nicht mit Geld umgehen können. Wenn die das könnten, würden die von morgens bis abends Geld rauswerfen über Kreditaufnahme und das muss verhindert werden. Und dieser Zustand bestand jedenfalls faktisch nicht, weil die CDU-geführte Regierung mit Schäuble als Finanzminister eigentlich gesagt hat, brauchen wir alles nicht, wir finden auch Schulden blöd, wir wollen eigentlich eine schwarze Null fahren. Also musste die sozusagen gar nicht ihre normative Wirkung entfalten, die Schuldenbremse, und hat im Grunde eigentlich auch widerlegt, dass Politiker immer mit Geld um sich schmeißen, wenn sie es könnten. Denn Schäuble hätte es machen können, macht es aber nicht gemacht. Er hätte ja Geld aufnehmen können, hat er nicht gemacht. Also eigentlich hat sozusagen das Verhalten der CDU damals widerlegt, dass die Schuldenbremse überhaupt nötig ist, weil es offensichtlich auch politisch opportun sein kann, keine Schulden aufzunehmen, obwohl man es könnte. Mhm. 2009, muss man sich zurückversetzen, war die Zeit, als gerade die Schuldenkrise natürlich einschlug. Ne? Das war im Grunde sozusagen ein perfekter Moment für die Protagonisten der Schuldenbremse, sie genau in dem Moment auch vorzuschlagen und auch einzuführen, weil der Eindruck entstanden war, Gott, sind Schulden schlimm. Gott, sind Schulden schlimm. Griechenland geht zugrunde und Italien ist kurz vorm Absturz und Spanien und die kippen jetzt alle und der Euro und Deutschland muss jetzt zeigen, wenn wir nichts machen, dann wird uns das auch so ergehen. So, das war sozusagen der Zustand 2009. Hinzu kam, dass das Bundesverfassungsgericht die alte Regel, die bestand, die im Grunde so eine Art goldene Regel hatte. Also goldene Regel heißt, man kann Schulden aufnehmen, ich sag mal jetzt etwas verkürzt, für Investitionen. Ja. Dass die aus Sicht des Verfassungsgerichts mit einem sehr fragwürdigen Urteil nicht wirklich funktioniert. Das heißt, die hatten gar nicht die Möglichkeit, ja das Verfassungsrecht selber als verfassungswidrig zu markieren, das geht ja nicht, aber die haben gesagt, irgendwie ist diese Regel aber nicht gut, weil die stoppt ja die Verschuldung gar nicht so gut. Also da sollte man vielleicht als Politiker nochmal nachdenken. Also nicht bindende Nebensätze in dem Urteil, die aber dann dankend aufgenommen wurden von, ich sag mal, einer neoliberalen Strömung, die gesagt hat, finden wir super. Wir haben jetzt das höchste Gericht mit seiner Legitimität, sagen, die Schulden laufen aus dem Ruder. Stimmte natürlich zu keinem Zeitpunkt für Deutschland, muss man sagen, ehrlich gesagt. Ja, wir hatten noch nie ein Schuldenproblem in Deutschland, noch nie. Dann die Schuldenkrise, die so eine allgemeine Stimmung der Aversion, der Schuldenaversion herbeigeführt hat. Und dann die alte Erzählung, die dann bestätigt schien in der Schuldenkrise, dass Politiker nicht mit Geld umgehen können. Und damit heißt es, wir müssen da was machen, damit die nicht diesem Impuls unterliegen, uns in den Schuldentod zu führen. So, und das war dann die Schuldenbremse.
Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Ich glaube, es ist schon rausgekommen, dass die Schuldenbremse so, oder du die Schuldenbremse nicht als wirklich funktional erachtest. Und jetzt wurde ja was getan an der Schuldenbremse, beziehungsweise vielleicht auch nicht so richtig.
Ja.
Weil letztendlich gab es jetzt ja neulich durch die Union, die SPD und die Grünen, die sich zusammengetan haben, eine Reform der Schuldenbremse, wo beschlossen wurde, dass Länder jetzt auch sich in diesem kleinen Rahmen verschulden dürfen und ansonsten wurden vor allem Sondervermögen eingeführt, für Verteidigung, dass Verteidigungsausgaben nicht mehr von der Schuldenbremse erfasst werden, wenn sie über 1% des BIP liegen, und es wurde ein Sondervermögen über 500 Milliarden für Investitionen aufgelegt. Was hältst du von dieser Reform und was wären mögliche Alternativen gewesen?
Ja, um die Frage zu beantworten, muss ich doch nochmal einmal etwas grundsätzlicher werden. Denn es stellt sich ja die Frage, ist eine Schuldenbremse in der Verfassung überhaupt was Sinnvolles? Also das, bevor man fragen kann, wie muss sie ausgestaltet sein, muss man ja erstmal der Meinung sein, dass eine Schuldenbremse, also eine Begrenzung der Schuldenaufnahmefähigkeit des Staates, eigentlich eine gute Entscheidung ist, die man in der Verfassung lösen sollte. Nun wisst ihr als Ökonom viel besser als ich, dass die Zweckmäßigkeit und Sinnhaftigkeit von Staatsverschuldung hochgradig umstritten ist innerhalb der Ökonomie. Das ist keine klare Sache sozusagen, ja. Dass alle sagen, es ist alles fürchterlich und ab so und so viel Prozent ist es ganz schlimm, sondern es ist hochgradig umstritten. Das ist wichtig, dass das umstritten ist, denn das spricht schon mal, werde ich gleich erläutern, dafür, das nicht in die Verfassung zu packen, weil die Verfassung sich dann ja entscheidet für eine der ökonomischen Richtungen und das ist eigentlich nicht gesund in der demokratischen Ordnung. Was schreibt man eigentlich in der Verfassung? Eigentlich den Rahmen, auf den wir uns geeinigt haben, bei dem wir eigentlich fundamental der Meinung sind, das soll so sein. Und zwar innerhalb der Gesellschaft insgesamt. Beispiel Meinungsfreiheit. Wir werden immer wieder Urteile finden, wo wir glauben, dass die Meinungsfreiheit nicht gut genug behandelt wurde oder zu eng ausgelegt oder irgendwas uns nicht passt. Aber wenn ich die Bevölkerung fragen würde, Meinungsfreiheit, bist du dafür oder dagegen? Dann sagen praktisch 100%, na klar, bin ich dafür. Das heißt, die Meinungsfreiheit ins Grundgesetz zu schreiben, ist eine gute Idee, weil wir sagen, wir möchten gerne, dass das geschützt wird vom Staat, dass wir unsere Meinung frei äußern können. Das gleiche gilt für die Religionsfreiheit. Man kann das so ein bisschen durchspielen. Das heißt, das sind ja Begrenzungen letztlich, die wir in die Verfassung schreiben, für die Politik. Das ist die Idee einer Verfassung. Sie setzt den Rahmen für Politik. Und das, was in der Verfassung steht, ist der Politik nicht mehr zugänglich. Wir entpolitisieren. Das ist ja diese, auch die Idee, warum solche Leute wie Hayek und andere und die ganzen Chicago Boys das so toll finden. Es wird entpolitisiert. Ja? Mhm. Entpolitisiert. Es wird diesem wilden Interessenwirrwarr und es wird so vermeintlich rational auf eine höhere Ebene gezogen. Ihr könnt euch da eure Politik da streiten, aber die wichtigen Sachen, Ökonomie, die machen wir mal lieber mit so klaren Regeln. Ne? Da brauchen wir die Politik nicht drin. Mhm. Das ist der Impetus, der da mitschwingt. Und das heißt, wir sollten in eine Verfassung auch wirklich nur das reinschreiben, bei dem wir uns politisch einig sind, dass wir uns nicht mehr politisch darüber streiten wollen. Sonst streiten wir uns nämlich, oder anders, sonst können wir uns darüber nicht mehr streiten, weil die Verfassung es ja entschieden hat.
Ja.
So, und damit sind wir bei einem Punkt, der die Schuldenbremse an sich sozusagen zweifelhaft werden lässt. Denn wir sind uns eben nicht einig, welche Zukunftswirkung gut oder schlecht ist. Die einigen sagen, wobei auch das ja schon hochgradig umstritten ist, welche Zukunftswirkung Staatsverschuldung überhaupt hat. Also diese pauschale Aussage, die folgende Generationen und so, das ist ja viel zu pauschal und viel zu schlicht. Aber unterstellen wir mal, dass Staatsverschuldung in irgendeiner Form eine negative Zukunftswirkung hat. Irgendeine kann man vielleicht konstruieren. Das ist ja auch durchaus in der Ökonomie so üblich. Ne? Ob seien es die Zinszahlungen, sei es irgendwas anderes. So, unterstellen wir das. Dann kann man aber eben sich politisch darüber streiten, ob man lieber diese Zukunftswirkung negativer Art hätte oder lieber eine andere, die man sich heute mit den Schulden nicht erkauft hat, sozusagen. Ja, also man kann sich darüber streiten, finde ich es besser, dass wir keine Straßen, keine Infrastruktur, keine Bahn haben oder finde ich es besser, dass wir eine schwarze Null oder wenig Schulden haben. So. Und das ist, auch wenn ihr wisst, und ich bei euch wahrscheinlich auch ziemlich sicher weiß, welche Präferenz ihr wahrscheinlich habt. Aber darüber kann man sich streiten. Man kann sagen, nee, ich finde eine schwarze Null finde ich wichtig, dass wir das haben. Und dafür nehme ich in Kauf keine Kindergärten oder schlechtere Schulen. Oder andersrum. Aber man sieht, man muss darüber politisch streiten. Beides hat Zukunftswirkung. Und was mich am Diskurs bei der Schuldenbremse eben so stört, ist, dass suggeriert wird, nur das eine hätte Zukunftswirkung und das andere nicht. Also das Unterlassen von Investitionen heute hat, wie wir sehen, die Zukunftswirkung, das Brücken einstürzen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Zukunftswirkung kann man politisch ablehnen wollen und dann braucht man jetzt Investitionen. Und wenn wir 40 Jahre lang eben nicht genug investiert haben, dann heißt das eben jetzt, dass wir kurzfristig sehr viel investieren müssen. Ja? Also das heißt, eine Schuldenbremse kann auch dann gut funktionieren, wenn sie sicherstellt, dass immer genug investiert wird. So, aber in der Situation, wo plötzlich sehr viel großer Investitionsbedarf ist, ist also eine Schuldenbremse aus meiner Sicht generell problematisch. Das heißt, die beste Lösung demokratietheoretisch aus meiner Sicht wäre zu sagen, wir wählen das aus dem Grundgesetz raus, sozusagen. Ja? Wir nehmen die raus, die Schuldenbremse. Und da glaube ich, und ich finde es auch wirklich problematisch, dass dann immer suggeriert wird, dann würden Politiker alle jetzt über alle sozusagen Maßen Geld aufnehmen. Die FDP und auch die CDU zeigt doch, dass mit Nicht-Schulden machen Wahlkampf gemacht wird.
Ja.
Ja, ich meine, die CDU hat es jetzt nicht eingehalten, muss man sagen, aber die FDP steht doch dafür, dass sie, und das nimmt man ihr ja auch ab, sie hat eine Regierung letztlich platzen lassen, dass sie das nicht will. Das heißt, es gibt Politiker, die das nicht wollen. Und wenn wir aber als Bevölkerung jemand anders wählen, weil wir es doch wollen, warum sollten wir die nicht wählen dürfen? Also es ist ein bisschen seltsame Vorstellung von demokratischer Entscheidungsfreiheit. Es gibt jedenfalls genug Politikerinnen und Politiker, die mit dem Nichtschuldenmachen Wahlkampf machen und auch glaubhaft dafür stehen, dass sie das nicht wollen. Die werden nur gerade nicht gewählt. Ja? Oder sie werden gewählt und machen es dann anders, aber das muss Herr Merz mit sich ausmachen. Wenn wir jetzt aber sagen, okay, wir haben jetzt eine Schuldenbremse, ja, dann sollte man zumindest versuchen, dass die Schuldenbremse so die Schulden reguliert, dass sie sinnvolle Schulden ermöglicht und nicht sinnvolle Schulden verhindert. Mhm. Denn auch darüber ist die Ökonomie relativ einig, auch im Detail dann wieder umstritten, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, sinnvolle Verschuldung von schlechter Verschuldung zu unterscheiden. Ganz plakativ wird ja immer Investitionen gegen Konsumtiv ausgespielt. Das ist ein bisschen zu schlicht, aber man kann sich das vorstellen. Macht die Schuldenbremse das bei uns? Nein.
Ja.
Sie unterscheidet zwischen den Verschuldungsarten überhaupt nicht. Ja? 0,35 strukturelle Verschuldung, habe ich gesagt, erlaubt sie immer, egal wofür man sie einsetzt. Es geht also noch viel weiter als die goldene Regel eigentlich, weil sie sagt, 0,35 kannst du ausgeben, raushauen, kannst du verschenken. Hm. Ergibt gar keinen Sinn ökonomisch. Ja? Das Gleiche gilt für die Konjunkturkomponente. Auch die Konjunkturkomponente erlaubt dann in schlechteren Phasen der Konjunktur die Aufnahme von Schulden, aber sagt auch nicht, dass, wofür man das jetzt nutzen müsste. Also da kann man auch die Abwrackprämie von bezahlen, was vielleicht sinnvoll ist, aber jedenfalls wahrscheinlich keine investitionssinnvolle Ausgabe ist. Mhm. Das heißt, da krankt die Schuldenbremse schon an der Stelle, dass sie diese Differenzierung, die notwendig ist im Bereich der Staatsverschuldung, nicht aufnimmt, sondern so eine Art pauschale Gegnerschaft zu Staatsverschuldung irgendwie vorbringt und deswegen viel zu undifferenziert ist. Und wenn man das jetzt sieht, was ist jetzt passiert? Diese Fragen werden bei der Reform, die du jetzt angesprochen hast, ja überhaupt nicht adressiert.
Total.
Ja. Jetzt werden ja die Bundesländer einfach auch mit 0,35% Verschuldungsmöglichkeit ausgestattet. Dass die Länder überhaupt was aufnehmen finden, dürfen, finde ich gut, finde ich richtig, dass die knapsen sehr. Aber die können das jetzt auch komplett einfach in konjunktive Aufgaben reinballern. Da steht nicht drin 0,35% für Infrastruktur oder sowas, sondern steht einfach drin 0,35% könnt ihr jetzt immer aufnehmen. Mhm. Für Mütterrente 2.0 oder Betreuungsgeld 2.0 in Bayern oder was auch immer. Ja? Mhm. Und dann nehmen sie einfach einen Bereich komplett aus. Die Verteidigung, du hast es angesprochen. Die Verteidigung wird einfach komplett ausgespart, also ab 1%. Sodass da jetzt hemmungslos Verschuldung, sozusagen grenzenlos, Merz hat selbst gesagt, whatever it takes, möglich ist. Ich finde das nicht schlecht, weil ich jetzt sagen würde, Staatsverschuldung gehört in den politischen Bereich, aber wenn man jetzt generell eigentlich Anhänger einer Schuldenbremse ist, dann ist es auch interessant zu sagen, den Bereich nehmen wir einfach komplett raus. Mhm. Und das sind ja Hunderte von Hunderten Milliarden, die da jetzt in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Sodass man auch da sagen muss, selbst aus der Perspektive derjenigen, die die Schuldenbremse verteidigen, ist das irgendwie insgesamt einfach jetzt so ein Stückwerk geworden, das nicht mehr wirklich zu dem passt, was die Ökonomie uns ja anbietet an stringenten Auffassungen zur Staatsverschuldung. Und die 500 Milliarden, die hast du angesprochen für die Infrastruktur, kommen jetzt eben einfach als eine einmalige Ausgabe dazu.
Und das ist ja eigentlich,
stehen komplett neben der Schuldenbremse.
Genau, da würde ich sagen, das würde ich jetzt schützen, ist ja eigentlich genau das, was nicht der Sinn ist, dass man sagt, okay, jetzt kann eine Regierung einmalig mehr Geld zur Verfügung haben, ist ja widerspricht ja eigentlich dem System der Schuldenbremse, was sagen soll, okay, es soll nicht so sein, dass jetzt eine Regierung auf einmal ganz viel Geld ausgeben kann und die nächste Regierung dann die ganzen Schulden zurückzahlen muss. Und das ist ja eigentlich das, was letztendlich jetzt passiert.
Es ist so, wie man, als Jurist würde man sagen, es ist eben keine abstrakt generelle Regelung, die für alle Zeit einfach gilt, sondern es ist jetzt so eine Art Sonderregelung. Sie hat eine gewisse innere Logik. Wenn man sagt, wir haben die letzten 15, 20 Jahre zu wenig investiert, viel zu wenig, das ist, glaube ich, auch unumstritten. Aus vielfältigen, ich sag mal vorsichtig, neoliberalen Gründen haben wir viel zu wenig investiert. Und jetzt müssen wir eben in den nächsten 12 Jahren viel, viel mehr investieren, als die Schuldenbremse uns erlaubt. Aber danach können wir dann die Schuldenbremse sozusagen wieder, wenn wir sie dann sinnvoll anwenden und die Investitionsquote hochhalten und sorgen sicher, dass wir nicht zu wenig investieren in den nächsten 20 Jahre, kann man sagen, okay, wir gleichen mit diesen 12 Jahre ist es ja, diese 500 Milliarden sind ja für 12 Jahre, ist jetzt auch nicht gerade viel, aber diese 500 Milliarden sind für 12 Jahre. In den 12 Jahren gleichen wir quasi das aus, was in den letzten 20 Jahren schiefgelaufen ist. Dann haben wir wieder ein Level Playing Field, was die Investitionen angeht. Und dann haben wir ab dann ja wieder die Schuldenbremse für immer in die Zukunft gerichtet, die das dann quasi auf einem halbwegs vernünftigen Level hält. Mit der Argumentation kann man das halten, wenn die Schuldenbremse sinnvoll gestaltet wäre. Aber das ist sie ja, wie wir gerade gesagt haben, nicht. Sie will ja gar nicht Investitionen jedenfalls nicht fördern, ja, oder in besonderer Weise Mittel dafür bereitstellen. Mhm.
Danke dir, Alex. Wir haben uns auch bei der Vorbereitung irgendwie noch gefragt, Sondervermögen müssen ja einzeln in die Verfassung geschrieben werden, praktisch. Und da dann auch die Frage, ist es nicht ein sehr komplizierter Prozess, macht es die Verfassung auch nicht unnötig lang? Und ich meine, das geht ja ein bisschen auf den Punkt an, den du beschrieben hast, aber vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was zu sagen.
Ja, absolut. Also Sondervermögen, Sondervermögen jedenfalls, wenn sie überjährig sein sollen, also wenn sie für mehr als ein Haushaltsjahr bereitgestellt werden sollen, müssen, um wirklich rechtssicher zu sein, seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts in die Verfassung rein.
Seit dem Urteil zum Klimatransition.
Seit dem Urteil ist das relativ klar, dass jedenfalls die Staatsverschuldung da eben nicht funktioniert, weil das Verfassungsgericht gesagt hat, dass bei der Notlagenklausel, und darauf würde man das sonst stützen, wenn man jetzt die Verteidigungsausgaben wegen des Ukraine-Kriegs erhöht oder sowas, dass auch bei dieser Notlagenklausel eben eine überjährige, also für mehr als ein Jahr geltende Kreditaufnahme nicht möglich ist. Das heißt, man müsste jedes Jahr neu so einen Beschluss fassen, und ob das dann funktioniert, ist unklar, und wahnsinnige Rechtsunsicherheit. Das heißt, wenn man wirklich rechtssicher eine größere Summe Geld kreditmäßig bereitstellen will, ohne an diese ganzen teilweise eben ungeschriebenen Voraussetzungen, die das Verfassungsgericht sich ausgedacht hat, gebunden zu sein, dann muss es in die Verfassung. Mhm. Und ja, erstens, das ist sehr aufwendig. Ist auch nicht die Idee einer Verfassung, Ad-hoc-Lösungen bereitzustellen. Mhm. Die soll eigentlich den Rahmen für die Politik auf Dauer stellen, und sie soll gerade nicht das Klein-Klein politische Kompromisse des Alltäglichen irgendwie in sich aufnehmen. Das ist nicht die Idee einer Verfassung. Das wird in letzter Zeit aber häufiger, nicht erst jetzt seit kurzem, sondern häufiger missachtet. Die Verfassung ist seit 1949, wird jetzt also demnächst 76 Jahre alt. Ihr Umfang hat sich seitdem verdoppelt. Mehr als verdoppelt. Ohne dass die grundlegende Struktur eigentlich sich verändert hätte. Aber es sind immer wieder so Kleinigkeiten hier und da reingekommen, die eine Regierung dann absichern kann, wenn sie gerade diese Mehrheit hat, um das eben änderungsfest zu machen für die nächste einfache politische Mehrheit. Es ist dann eben besonderen Änderungsvoraussetzungen unterworfen. Mhm. Verfassungsästhetik leidet darunter, und das tut einem Verfassungsrechtler wie mir natürlich weh. Mhm. Man liest die schönen alten Sätze, ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Oder Artikel 14 Absatz 2 Satz 1, der kürzeste Satz des Grundgesetzes, Eigentum verpflichtet. Punkt. Ja? Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Da denkt man so, boah, das geht einfach, das ist fast schon poetisch, ja. Und da kommt dann heute so ein Artikel 16a, das Asylgrundrecht, das früher 4 Worte hatte, politisch Verfolgte genießen Asylrecht, heute hat es 280 Worte. Mhm. Das ist 70-fache, ja. Mhm. Wo dann so technische Verwaltungsvorschriften mäßig in das Grundgesetz hinein geschrieben wird. Das ist in der Tat ein Problem, das ist aber eher ein theoretisches, ein ästhetisches Problem, das wahrscheinlich nur schwer zu beheben sein wird in der Zukunft. Ja, man müsste mal so eine Bereinigungssitzung machen für das ganze Grundgesetz. Da steht nämlich auch ganz viel Quatsch drin, der schon längst abgelaufen ist und so. Und naja, aber ja, in der Tat ist ein sehr aufwendiges Verfahren, sehr kompliziertes Verfahren, sehr verfassungstheoretisch kein gutes Verfahren. Und es ist uns eingebrockt letztlich durch die Schuldenbremse, die eben die Regelaufnahme von Schulden so sehr erschwert, sodass der einzige Weg der Verfassungsänderung bleibt. Und damit hat die Verfassung quasi auch in der ästhetischen Funktion durch die Schuldenbremse massiv gelitten.
Mhm. Vielleicht, ich glaube, es ist schon relativ klar geworden, was deine Einschätzung zur Schuldenbremse sind. Auf jeden Fall sehr interessante juristische Einschätzung. Vielleicht als letzte Frage noch dazu. Die Schuldenbremse ist jetzt ja ein juristisches Instrument, das ökonomische Aspekte regelt.
Ja.
Inwiefern werden ökonomische Erkenntnisse vom Recht rezipiert, also für die rechtliche Analyse mit in Betracht gezogen?
Naja, bei der Schuldenbremse wird man leider sagen müssen, weniger als erforderlich. Das Recht ist natürlich nicht angewiesen, oder es ist keine Funktionsbedingung des Rechts, dass es die Wirklichkeit adäquat abbildet. Ökonomie ist ja eine Wirklichkeitswissenschaft, wenn man so will, versucht ja irgendwie die Wirklichkeit zu beschreiben. Das Recht auch natürlich irgendwie. Beide sind erstmal unabhängig voneinander. Das Recht, es gibt kein Recht auf gutes Recht. Es gibt auch keinen sozusagen Anspruch, demokratietheoretisch auf dem neuesten Stand der Wissenschaft entsprechende ökonomische Rahmensetzung. Das werden wir nicht finden. Das ist eben ein Bereich, der hochgradig politisiert ist. Man siehe einerseits Keynes, ja, und ich sag mal die neoliberalen Strömungen eher, die dann eben eher auf die Angebotsseite gehen wollen. Das Recht kann versuchen, und das Verfassungsrecht insbesondere, sollte eben versuchen, diesen Streit nicht zu entscheiden. Das ist, glaube ich, der Marker für Recht. Das Recht kann diesen Streit nicht entscheiden, und es wird immer scheitern, wenn es versucht, den zu entscheiden, weil es sich dann auf eine Seite schlägt. Es kann dann Glück haben, dass diese Seite vielleicht lange getragen wird, aber wenn die Bevölkerung eine andere Seite will, und vielleicht sogar auch die Wissenschaft eine andere Seite vorschlägt, wie es jetzt ja gerade passiert. Ich glaube, in der Ökonomie erleben wir so eine Art leichten Paradigmenwechsel gerade, vielleicht so ein bisschen. Ja? Also wir sind nicht mehr sozusagen wie in den 90ern, Anfang der 2000er, sondern wir sind jetzt schon in einer Phase, wo selbst, ich sag mal, eher konservative Ökonomen die Staatsverschuldung wieder als etwas entdecken, was vielleicht gar nicht so blöd ist, stellen jetzt aber fest, dass die Verfassung leider schon was anderes entschieden hat. Das ist immer ein Marker für schlechtes Verfassungsrecht. Ja, also deswegen nochmal mein Hinweis vom Anfang, da gehört eigentlich nur das rein, über das wir uns eigentlich nicht streiten wollen. Oder nicht einsehen, selbst wenn jemand sich streiten will, dass wir uns darüber streiten. Also über die Menschenwürde will ich mich nicht mehr streiten. Ja? Mhm. Und wenn das jemand in Frage stellt, dann sage ich nein. Mhm. Und dann lasse ich den Streit auch nicht zu. Bei der Ökonomie hat das Verfassungsgericht frühzeitig entschieden, im Mitbestimmungsurteil, dass es eigentlich ökonomisch neutral ist. Mhm. Das wird man nicht mehr aufrechterhalten können seit der Einführung der Schuldenbremse. Und das ist ein Problem. Das ist übrigens auch ein Problem für die Europäische Union, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Mhm.
Super. Alex, vielen Dank für deine ganzen Insights zur Schuldenbremse. Dann gehen wir kurz über zu einem ganz anderen Thema. Wir haben in der letzten Folge mit Britta Gerke, Professorin für Makroökonomie an der Freien Uni in Berlin, gesprochen, und zwar über den Arbeitsmarkt. Mhm. Und dort sind wir im Gespräch zu den Transferentzugszahlungen gekommen, also dem Grad, zu dem Transferzahlungen reduziert werden, wenn das Einkommen steigt. Also, um es vielleicht in anderen Worten zu sagen, warum ist es so, dass Menschen, die Sozialhilfe beziehen, wenn sie wieder in den Arbeitsmarkt einsteigen wollen, dass denen sozusagen dann teilweise nahezu 100% sozusagen abgezogen werden von dem, was sie arbeiten? Gibt es dann neben politischen auch juristische Gründe, fragt sie dich.
Nein, da gibt's, das sind im Kern politische Gründe. Was rechtlich vorgegeben ist von der Verfassung, ist das Existenzminimum. Das ist tatsächlich in der Menschenwürde verwurzelt und deswegen auch nicht unterhalb dieses Niveaus kürzbar. Inwieweit das im Detail vielleicht dann doch hier und da unter bestimmten Voraussetzungen geht, ist hochgradig umstritten. Die Ampel, wie heißt die jetzt, die Verantwortungskoalition oder wie nennt man die jetzt? Also die haben sie ja irgendwie Verantwortung für Deutschland genannt, ihren Koalitionsvertrag. Ich weiß nicht, also wie auch immer die jetzt heißt, also diese kleine GroKo, die will das ja versuchen, so ein bisschen stärker diesen Anreiz durch Kürzung auch im nicht mehr Bürgergeld, sondern heißt es ja Grundsicherung, glaube ich, ja. Zu machen. Das ist verfassungsrechtlich vorgegeben. Das andere, das sind politische Entscheidungen über die Frage, wie kriege ich die Anreize einerseits so konstruiert, dass sie dazu führen, dass möglichst viele den Wunsch verspüren, in den Arbeitsmarkt zu gehen. Und da gibt es im Grunde zwei Philosophien. Die eine Philosophie sagt, das ist doch eine intrinsische Motivation an sich. Arbeiten zu können, arbeiten zu dürfen, arbeiten mit eigener Hand Arbeit, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ist doch Motivation genug. Deswegen kann ich doch dann in der Sekunde, wo jemand diesen Arbeitsmarkt betritt, ja, dann mache ich das ja nicht wegen des Einkommens, sondern eben zum großen Teil aufgrund der Tatsache, dass ich quasi jetzt mit eigenen Händen mir das Arbeiten, das Einkommen erarbeite, dann kann ich ja auf der anderen Seite die Sozialhilfe oder die Grundsicherung, wie auch immer das dann heißt, eben runterfahren, weil diesen Anreiz braucht es ja dann nicht mehr. Und ich kann sozusagen, indem er dann genauso viel hat, geldmäßig wie vorher, aber ja das Arbeiten, was ja eine Erfüllung an sich ist, ja, dann reicht das als Anreiz. Das ist die eine Schule. Das ist immer so eine die Schule von Leuten, die eine tolle Arbeit haben, die unglaublich, so eine typische Verfassungsrichter-Argumentation ist das, wo man sagt, ja gut, dass ein Verfassungsrichter denkt, wie erfüllend ist das hier, wenn ich jetzt wieder meiner Arbeit nachgehe. Der findet das super, aber der kann vielleicht nicht so ganz verstehen, dass das unter Umständen anders ist für jemanden, der, ohne jetzt irgendwelche Jobs schlecht zu machen, aber vielleicht irgendwie den Müll wegbringen muss oder sowas, der vielleicht einfach nur versucht, irgendwie über die Runden zu kommen. Aber trotzdem gibt es sozusagen diese Schule, die meistens eben von so etwas elitäreren Leuten vertreten wird, ehrlich gesagt. Dann gibt es die andere, die sagt, nee, vielleicht noch als Ergänzung, diese Schule sagt eben auch, und dann gibt es eine Verpflichtung quasi von unserer Seite, das Steuergeld irgendwie runterzufahren. Ne? Weil dann wenn es diesen Anreiz nicht braucht, dann gibt es keinen Grund, die Grundsicherung hochzuhalten, weil er ja genug Anreiz aus sich selbst verspürt. Und dann gibt es die andere Seite, die sagt, nee, komm, lass uns das doch belohnen. Lass uns doch irgendwie jemanden dadurch auch Anreize schaffen, dass er tatsächlich auch mehr verdient, dass er eben Zuverdienstmöglichkeiten hat, damit er in den Arbeitsmarkt hinein kann. Und das ziehen wir ihm dann nicht ab, sodass er quasi eine zusätzliche Motivation hat. Die lohnt sich aber langfristig, das muss man dann berechnen, im Vergleich zu dem, was ich an Steuergeldern zusätzlich möglicherweise ausgebe. Aber das ist eine politische Entscheidung, solange sichergestellt ist, dass das Existenzminimum immer da ist. Also eine verfassungsrechtliche ist das nicht. Und im Augenblick überwiegt jedenfalls jetzt wahrscheinlich auch mit der neuen Koalition eher diese erste Ansicht, die also sagt, sobald irgendwas da ist, wird es ja abgezogen. Mhm.
Okay, super. Dann gibt es eine kleine Auflockerung zwischendurch.
Ach du meine Güte.
Genau, und das ist bei uns immer die Runde kurze, Alex. Und zwar nach dem Motto, schnell getrunken, schnell geantwortet.
Könnt ihr von mir, wie ihr seht, ja absolut erwarten. Ich halte mich ja generell sehr kurz.
Genau. Deswegen hier auch nochmal der Hinweis, du hast einen Joker, du darfst eine Frage auch skippen, wenn du möchtest.
Ah, okay.
Oha. Okay. Genau, es sind Fragen aus aller Welt. Wir sind gespannt.
Okay.
Bist du bereit?
Ich bin bereit, ja.
Sehr gut. Okay, was ist dein Lieblingscafé, Lieblingskneipe oder Lieblingswirtschaft?
Muss das hier in Berlin sein?
Irgendwo.
Dann mache ich jetzt mal Werbung für das Nudelhaus in Göttingen. Da bin ich so oft gewesen und so häufig, dass ich mit Handschlag begrüßt werde und nicht mehr bestellen muss. Okay. Und das ist ganz fantastisch. Also wenn Sie mal in Göttingen sind, liebe Hörer und Hörerinnen, unbedingt Nudelhaus Göttingen.
Sehr perfekt. Schön. Was ist dir denn wichtig, damit du dich dort wohlfühlst im Nudelhaus jetzt zum Beispiel?
Meine Ruhe. Ah, ja, tatsächlich okay. Gehe ich da alleine essen und sitze dann häufig und lese oder arbeite an meinen Aufsätzen und Büchern. Und ich kriege immer den Ecktisch. Der ist schon so mein Stammplatz, die wissen das auch schon und da bekomme ich dann meine Teufelsspaghetti und meine Cola Light, ohne dass ich was bestellen muss und habe einfach irgendwie das Gefühl, da zu Hause zu sein und das ist mir echt wichtig. Ja.
Das hört sich richtig schön an. Unter anderem im Nudelhaus schreibst du viel über den Erhalt der Demokratie und was es braucht, um Populismus zu begegnen.
Ja.
Was glaubst du, wie steht es um die USA in 5 Jahren?
Kurz.
Ich halte das, was da im Augenblick passiert, wirklich für eine andere Qualität als das, was wir bisher gesehen haben. Deswegen glaube ich, dass wir wahrscheinlich uns damit abfinden müssen, dass die USA nicht mehr die demokratische Ordnung ist, wie wir sie heute kennen. Ja.
Was ist, um beim Thema zu bleiben, die größte Gefahr für die deutsche Demokratie aktuell?
Die größte Gefahr für die deutsche Demokratie ist ihr genereller Legitimitätsverlust. Also die Zahl derer, die nicht mehr daran glauben, dass die demokratische Ordnung eigentlich das ist, für das es sich auch zu kämpfen lohnt, auch in schlechteren Zeiten. Ich glaube, diese Legitimitätsfrage wird uns beschäftigen, ist auch eine meiner zentralen Forschungsfelder und da dürft ihr dann gerne nochmal nachfragen, wenn ihr wollt, bei einem nächsten Podcast.
Sehr schön, super spannende Frage und sehr interessante Antwort. Es gibt das Konzept des europäischen Föderalismus. Das Ziel dieses Konzepts ist die Errichtung eines föderalen europäischen Bundesstaates, also ähnlich wie auch Deutschland mit Bund und Ländern aufgebaut ist. Bist du dafür oder dagegen?
Bin ich dagegen. Mein letztes Buch geht genau um dieses Thema. Defekte Visionen heißt es. Ich kritisiere da nicht unbedingt jetzt einen föderalen Aufbau, um Gottes Willen. Aber ich kritisiere die staatsanaloge Diskussion, die wir führen, so als wäre in der Sekunde, wo wir einen föderalen Staat haben, alles gelöst. Die Fragen, die dann aufkommen, sind die gleichen wie jetzt. Es ist nichts gelöst. Und es gibt eine seltsame Sehnsucht der Bevölkerung nach Auflösung in bekannte Strukturen. Die Europäische Union darf aus meiner Sicht einfach das bleiben, was sie ist, was Besonderes. Und wir müssen die Probleme lösen, indem wir die Kompetenzen neu sortieren. Aber das könnt ihr nachlesen in meinem Buch Defekte Visionen.
Super, das verlinken wir für alle Zuhörerinnen. Was ist dein Lieblingsparagraf oder Artikel?
Also, das ist natürlich eine sehr klischeebehaftete Frage,
ja,
aber das ist natürlich völlig legitim. Es gibt, ich muss natürlich einen aus der Verfassung nennen und ich werde natürlich nicht die Schuldenbremse nennen. Ich glaube, das ist klar.
Das ist klar geworden.
Ich werde Artikel 3 Absatz 1 nennen, wo ihr aber natürlich selber genau wisst, was das ist.
Perfekt.
Aha, erwischt. Ja? Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
Okay. Sehr gut.
Alles klar.
Bedingungsloses Grundeinkommen, ja oder nein?
Ambivalent, muss ich ganz ehrlich gestehen. Da kommt ja diese Frage, die wir gerade hatten, wie schätze ich eigentlich mein Menschenbild ein? Also was habe ich für ein Menschenbild? Tendenziell finde ich das eigentlich jedenfalls nichts, was ein großes Risiko wäre. Mhm. Weil ich nicht glaube, dass der Mensch pauschal faul und einfach auf der faulen Haut liegend irgendwie durch den Tag dösen will. Die Studie ist ja gestern oder vorgestern vorgestellt worden, glaube ich, diese Probestudie. Und die Ergebnisse waren ja auch nicht so, sondern es war ja eher so, dass die wirtschaftliche Tätigkeit eher ausgeweitet wurde. Ich halte es aber für völlig unrealistisch. Also es ist so utopisch. Wir reden noch nicht mal über eine Vermögensteuer, über die wir gleich reden wollen, dass wir zum bedingungslosen Grundeinkommen kommen in einer Situation, wo wir darüber sprechen, den Leuten das letzte Bürgergeld zu kommen, wenn sie nicht zu einem Termin kommen, ist, glaube ich, so unrealistisch, dass man es beiseite schieben kann.
Ja, da hast du völlig recht. Alex, ein junger Mensch fragt dich, ob er Jura oder Wirtschaftswissenschaften studieren soll. Und was antwortest du ihm?
Na, er soll natürlich das studieren, was spannend ist. Und das kann natürlich nur Jura sein. Denn da geht es um Gerechtigkeit. Denn das, was beim Klein-Klein des Rechts gern vergessen wird, ist, dass es da eigentlich um die Frage geht, wie wir zusammenleben wollen als Gesellschaft. Mhm. Das sind die Fragen, die uns bewegen, das sind die Fragen, die mich jetzt bewegen. Im Studium vergisst man die manchmal, weil es klein-klein wird, aber das ist die zentrale Frage des Rechts, Gerechtigkeit und die Verwirklichung im Alltag. Das kann man also bei der Wirtschaftswissenschaft nun wirklich nicht vorfinden.
Sehr gut. Gute Werbung. Was ist der verrückteste Paragraph in deutschen Gesetzbüchern?
Also da gibt es natürlich Tausende und es gibt auch da unfassbar viele. Ich würde ja zum Beispiel die Schuldenbremse nennen, halte ich ja für völlig bekloppt. Aber es gibt zum Beispiel im bürgerlichen Gesetzbuch Regelungen dazu, wem die Bienenschwärme gehören, wenn sie verlustig gehen und ähnliches. Das waren einfach Dinge, die natürlich damals, in der damaligen Zeit, die Leute bewegt haben. Und dann stellte sich die Frage und man stelle sich vor, was passiert, wenn der Nachbar Bienenschwarm zum eigenen kommt oder andersherum und dann kommt der Nachbar und sagt, will seine Bienen zurück. Und dann sind da möglicherweise schon Mord und Totschlag draus gestanden. Also gut, dass es da eine Regelung gibt. Sie spielt heute nicht mehr so eine große Rolle.
Welche juristische Reform wünschst du dir von der neuen Regierung?
Auch da gibt es sehr, sehr viele. Und wenn ich jetzt tatsächlich jetzt mal nicht an das Inhaltliche, an das Recht, an solches gehen möchte, sondern vielleicht an die juristische Ausbildung. Tatsächlich ist die juristische Ausbildung seit 250 Jahren im Grunde unverändert. Es ist ein Staatsexamen, das unglaublich psychisch belastend ist. Mhm. Und das muss es nicht sein. Mhm. Da gibt es schon lange Vorschläge, die das zumindest ein bisschen erleichtern könnten, ohne dass wir die Qualität des Studiums oder die Qualität der Juristinnen und Juristen gefährden würden, aber wir würden einfach weniger mit Burnout und völligen Beklopptheiten aus dem Studium entlassen. Und das würde ich mir wünschen. Das ist aber im Kern Ländersache und da arbeiten wir schon länger dran. Interessanterweise, alle, die es durchlaufen haben, das Studium, sind dann irgendwie der Meinung, jetzt kann es auch so bleiben. Und wir rennen da irgendwie immer wieder gegen die Wand. Aber ich bleib da dran.
Dass du da eine andere Meinung hast.
Ja, ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt. Welches Buch oder welche WissenschaftlerIn würdest du jemandem empfehlen, der die tieferen Zusammenhänge zwischen Recht, Wirtschaft und Gesellschaft besser verstehen möchte?
Gut, jetzt darf ich natürlich nicht mein eigenes Buch nennen. Das wäre natürlich eine Katastrophe.
Du darfst gerne dein eigenes Buch nennen.
Vielleicht könnt ihr es ja trotzdem verlinken, weil ich mich ja genau mit dem Bereich beschäftige. Ja. Ne? Also es ist ja schon so meine Leib- und Magenspeise, würde ich jetzt fast gesagt. Und da habe ich eine kleine
Teufelsspaghetti quasi.
Wie die Teufelsspaghetti, so ist es. Ja, genau, sehr gut. Das ist die allgemeine Staatslehre. Die allgemeine Staatslehre kümmert sich genau um dieses Themenfeld. Mhm. Nämlich will den Staat aus seiner Ganzheit erfassen und eben aus den unterschiedlichen Disziplinen erklären, wie ein Staat eigentlich funktioniert. Und da sind unglaublich viele Rädchen, die ineinander greifen müssen. Rechtlich ist da fast noch das Kleinste. Es ist politisch, wirtschaftlich, sozial, gesellschaftlich, ökonomisch. Die müssen zusammenkommen, damit ein Staat, eine demokratische Ordnung funktionieren kann. Das hat mich seit jeher fasziniert. Nun will ich aber nicht meine eigene Staatslehre nennen, die verlinkt ihr ja dann, sondern man kann sicherlich die von Jelinek zum Beispiel lesen, die allgemeine Staatslehre von Jelinek aus dem 19. Jahrhundert, die diese Fragen schon aufwirft, oder die von Hans Kelsen. Das sind tolle Bücher.
Perfekt, danke dir. Anderes Thema. Wir haben gehört, dass du dir einen neuen Feiertag wünschst.
Ja.
Welcher ist das?
Das stimmt. Naja, wer wünscht sich nicht einen Feiertag? Also tatsächlich wünsche ich mir einen Wahlfeiertag. Ich habe ja erwähnt, dass ich mir Sorgen mache um die demokratische Ordnung. Ich glaube, das ist jetzt auch nichts Besonderes. Da bin ich nicht der Einzige. Und ein Aspekt, der mich immer gestört hat, ist, dass der wichtigste Tag für so eine demokratische Ordnung, der Wahltag, so emotionslos dahin plätschert. Mhm. Man wählt in irgendwie an diesem Sonntag, wo man eigentlich sowieso frei hat, da muss man ja zur Wahl quälen. Dann wählt man in irgendwie so meistens abruntergekommenen Schulen, wo das Wort Wahlkabine schon ein Euphemismus ist. Dann fehlten bloß noch Strohballen, die irgendwie über die Straße wehen, während man sozusagen sich zum Wahlbüro kämpft. Das möchte ich nicht. Ich finde, die Leute im Iran, um es jetzt wieder ein bisschen ernsthafter zu sagen, die gehen auf die Straße und lassen sich inhaftieren, teilweise sogar umbringen, dafür einmal so ein Kreuz machen zu dürfen. Mhm. Und bei uns hat das eine Werthaltigkeit von, ich weiß nicht, ne? Also ja, gut, im Einkaufen kann ich ja nicht am Sonntag, dann gehe ich vielleicht mal zur Wahl, so, ja. Das finde ich schade. Ich glaube, das wird auch nicht wertgeschätzt, dass wir das können und dass wir da einen Zusammengehörigkeitstag haben könnten, einen Moment, wo wir zusammenkommen und die Demokratie feiern. Und dann sollte das ein Mittwoch sein, habe ich mir schon genau überlegt. Kein Donnerstag oder Freitag, dann wird es gleich wieder ein Brückentag, wo Leute wegfahren. Es muss ein Mittwoch sein. Mhm. Ein Mittwoch muss, die Wahl muss an einem Mittwoch sein. Dieser Mittwoch muss frei sein, wegen der Wahl. damit die Leute dann so schon das schlechte Gewissen zur Wahlurne treibt, weil sie sagen, warum habe ich eigentlich, oh, ich habe heute ist ja wegen der Wahl, na gut, dann gehe ich mal wählen, weil immerhin so. Das heißt, das könnten wir machen und abends gibt es dann politisch inkorrekt ein großes deutschlandweites Feuerwerk, wo wir die Wahl feiern und irgendwie die Demokratie und das, was wir eigentlich hier machen dürfen, ein bisschen huldigen.
Das schöne hört sich Vision. Sehr gut an. Mhm. Das wäre jetzt vielleicht auch ein schönes Ende, aber eine Frage haben wir noch.
Ja?
Klimakatastrophe, bist du optimistisch oder pessimistisch?
Also die erträgt man ja nur, wenn man optimistisch ist. Also das bringt nichts. Ich bin immer ein optimistischer Mensch, dass jetzt die kleine GroKo das jetzt nicht unbedingt als ihre primäre Baustelle sieht. Ja, stimmt. Aber das Verfallen in, ich sag mal, so eine resignative Scheißegal-Haltung und das liegt mir nicht. Ich bleib da optimistisch und ich glaube, das kriegen wir hin. Es wird dauern und es wird zäh und anstrengend. Hm.
Vielen Dank, Alex, dass du dich darauf eingelassen hast. Du hast den Joker nicht genutzt.
Ach ja, stimmt.
Lobenswert.
Stimmt.
Genau. So, dann kommen wir auch direkt schon zu unserem zweiten großen Thema heute. Wir möchten mit dir noch über die Vermögenssteuer sprechen. Mhm. Und zwar ist das eine Steuer, die es schon sehr lange gibt. Und zwar seit 1893, welche in den Grundzügen sozusagen durch die Weimarer Republik, durch die Zeit des Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit fortbestand. Und diese wurde aber 1995 vom Bundesverfassungsgericht gekippt. Mhm. Wir wollen von dir wissen, was waren die Gründe dafür und gelten diese Gründe heute noch?
Ja, tatsächlich ist die Vermögenssteuer eine der ältesten Steuern überhaupt. Die kann man sogar bis ins Mittelalter zurückverfolgen eigentlich. Sie bietet sich auch an. Die Einkommensteuer ist eigentlich eine der jüngsten Steuerarten, an die wir uns so gewöhnt haben. Ist eigentlich sehr, sehr spät erst eingeführt worden und setzt ja auch Möglichkeiten der regelmäßigen sozusagen Messung des Einkommens voraus. Das heißt, es kam eigentlich relativ spät. Die Vermögenssteuer ist eigentlich so eine traditionelle Steuer, dass die Mütter und Väter des Grundgesetzes auch darüber nicht nachgedacht haben, dass die gibt. Also die gab es schon immer gefühlt. Also gab es die auch unter dem Grundgesetz. Du hast es angesprochen. Und sogar in der NS-Zeit lief die weiter und in der Weimarer Republik sowieso. Und dann wurde sie 1995 gekippt und zwar mit guten Gründen, muss man sagen, mit sehr guten Gründen. Denn die Vermögenssteuer setzt jetzt mal ganz salopp gesagt natürlich voraus, dass ich das Vermögen irgendwie bewerte. Mhm. Ich muss natürlich erstmal wissen, hat der 1 Million Vermögen oder hat der 2 Millionen Vermögen? So, ja, also ich muss irgendwie auf die sogenannte Bemessungsgrundlage kommen, von der ich dann einen bestimmten Prozentsatz eben als Steuer irgendwie verlange. Und diese Bestimmung der Bemessungsgrundlage, die muss natürlich irgendwie fair sein. Ich kann nicht irgendwie bei dem einen Finanzamt, ist das so, sind das 500.000, wenn ich aber das bei dem anderen Finanzamt angegeben hätte, dann wäre es nur 200.000 wert gewesen. Also da geht es vor allen Dingen um Grundstücke. Ne? Grundstücke, wie bemesse ich die eigentlich? Und das war das Problem 1995, dass das Verfassungsgericht völlig zu Recht damals festgestellt hat, das war aus dem Ruder gelaufen. Es gab einerseits die Bewertung, sagen wir, von klassischem Vermögen, Geld, Aktien und so weiter, die mit dem Ist-Wert einfach relativ einfach bewertet werden können. Das ist völlig unproblematisch. Und dann war die Frage, wie bewerte ich eigentlich Grundstücke? Und da gab es eine in der Vergangenheit bestimmte Bemessungsgrundlage, die aus den 70ern war. Und die bildete überhaupt nicht mehr ansatzweise die wahren, realen Wertverhältnisse ab. Wir sitzen hier in Berlin, man kann sich das vorstellen. In den 70er Jahren war ein Grundstück am Potsdamer Platz vergleichsweise wenig wert, denn wenn du es betreten hättest als Ostdeutscher, wärst du erschossen worden. Jetzt, nach 1990, war das dann plötzlich ein Milliardenvermögen, was darum lag. Und es wurde aber gleich nach der gleichen Struktur immer noch mehr oder weniger bewertet. Das heißt, das war ein Problem. Und dieser Gleichheitsverstoß in der Bewertung der Vermögen, der war der Grund, warum das Verfassungsgericht gesagt hat, so geht's nicht weiter, das müsst ihr ändern. Und bis dahin ist sozusagen diese ausgestaltete Vermögenssteuer, so wie sie jetzt ausgestaltet ist, ein Verstoß gegen meinen Lieblingsartikel 3 Absatz 1, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
Sehr spannend, danke dir für diese Ausführung dazu. Wir haben in unserer 69. Folge mit Martina Linatas geredet und haben da von ihr erfahren, dass die Vermögensungleichheit in Deutschland auch im internationalen Vergleich außerordentlich hoch ist.
Die hat auch gerade ein neues Buch geschrieben.
Genau. Ne? Und über das Buch haben wir quasi schon vor der Veröffentlichung mit ihr gesprochen. Vor diesem Hintergrund, dass die Vermögensungleichheit in Deutschland so hoch ist, Und auch vor dem Hintergrund, dass aktuell eben viel Geld für Investitionen benötigt wird, was wir im ersten Teil schon hatten dieser Folge, wird die Forderung nach einer Wiedereinführung der Vermögenssteuer immer lauter, beziehungsweise zumindest taucht sie immer mal wieder auf in der politischen Diskussion. Und Gewerkschaften, die SPD, die Linke und die Grünen fordern das auch. Du hast jetzt gesagt, dass sie damals aus guten Gründen gekippt wurde. Gibt die Verfassung denn inhaltliche Grenzen bei der Wiedereinführung vor? Und worauf müsste bei einer Wiedervereinführung der Vermögensteuer juristisch geachtet werden?
Also, das Erste, was, glaube ich, ganz wichtig ist, und das Gutachten könnt ihr, glaube ich, auch verlinken, was ich damals gemacht hatte zur Vermögensteuer. Was ganz wichtig ist, was mich gestört hat, was auch Ausgangspunkt des Gutachtens letztlich war, war genau der Punkt, dass die Debatte über die Vermögensteuer so schnell so verfassungsrechtlich geführt wird. Wir sind sofort nach einer Sekunde, sagen die Gegner der Vermögensteuer ist verfassungswidrig. Mhm. Und da müssen die Befürworter erstmal sozusagen diese Hürde überwinden. Und das schaffen sie natürlich im normalen Diskurs nicht, weil die Zusammenhänge vielleicht ein bisschen komplex sind und nicht jeder irgendwie Verfassungsrecht kann. Und deswegen kommen wir zur eigentlich politischen Debatte, wie wollen wir eigentlich die Vermögensverteilung organisieren, kommen wir gar nicht, weil sofort dieses Gerichtsurteil davor gehalten wird. Ist doch verfassungswidrig. Deswegen war mir ganz wichtig klarzustellen, dass das Grundgesetz erstmal gegen eine Vermögensteuer gar nichts hat. Und das ist schon deswegen klar und eindeutig, weil sie im Grundgesetz steht. Sie steht im Grundgesetz, in Artikel 106 steht drin, dass die Einnahmen aus der Vermögensteuer den Ländern zugutekommen. Es ist abwegig zu glauben, dass das Grundgesetz eine Steuer nennt und die Einnahmen zuweist und gleichzeitig sagt, aber die ist aber immer verfassungswidrig. Das heißt, das ergibt keinen Sinn. Es muss eine theoretisch denkbare Vermögensteuer nach dem Grundgesetz geben können, sonst gäbe dieser ganze Artikel keinen Sinn. Das ist das Erste. Das Zweite.
Ganz kurze Nachfrage dazu. Ist das tatsächlich der einzige Punkt, an dem die Vermögenssteuer genannt wird im Grundgesetz? Also es gibt keine irgendwelche Ausgestaltung, nur dass, wenn es eine Vermögenssteuer gibt, dass die dann bei den Einnahmen zu den Ländern gehen.
Genau, das ist das Einzige, wo sie genannt wird. Das ist aber im Steuerrecht eigentlich üblich. Die war, wie gesagt, so normal und so selbstverständlich wie die Einkommensteuer auch. Die wird auch nur, da wird jetzt auch keine großartige Erläuterung dazu gemacht. Das denken wir uns dann schon selber aus. Dafür sind wir Verfassungsrechtler dann da. Ist immer ganz überrascht, die Blicke zu sehen von Ökonominnen und Ökonomen, auch von anderen, wie wenig im Grundgesetz eigentlich drinsteht und in der Tat, wie viel da rausgelesen wird. Und das kritisiere ich auch sehr stark, gerade wenn das Verfassungsgericht das macht. Weil je mehr es natürlich rausliest, auch beim Solidaritätszuschlag haben wir jetzt gerade gesehen, ein langes Urteil, wo es zwar den Solidaritätszuschlag bestätigt hat, aber ganz viele Voraussetzungen noch genannt hat und Finanzbedarfe entwickelt hat, die alle im Grundgesetz nicht drinstehen. Das kritisiere ich sehr stark, weil das der Politik diese Fragen entzieht. Aber dass das Grundgesetz selbst wenig enthält und man sich manchmal Gedanken machen muss, wie das miteinander systematisch zusammenhängt, das ist ganz normal und das ist bei der Vermögensteuer auch so. Und bei der Vermögensteuer ist jetzt zu berücksichtigen, dass die Idee der Vermögensteuer eine ist, die in das normale Steuersystem auch wunderbar hineinpasst. Also, wenn jemand besteuert wird, dann besteuern wir als Staat die sogenannte Leistungsfähigkeit. Wir nehmen etwas weg, weil wir sagen, wir stellen dir zur Verfügung Frieden, Verteidigung, Stichwort, Infrastruktur, Schulen, all diese Dinge, diese Güter, die ja auf dem privaten Markt irgendwie nicht funktionieren, stellen wir dir zur Verfügung. Dafür halten wir uns aber gleichzeitig aus dem wirtschaftlichen Leben eigentlich komplett raus als Staat. Verlangen aber, dass du uns dann, weil wir dich ja in Ruhe lassen, ein bisschen von dem gibst, was du da erwirtschaftest, damit wir diese Sachen finanzieren können. Das ist so eine Vereinbarung im Grunde zwischen Staat und Bürgerinnen und Bürgern. Ihr macht die Wirtschaft, wir machen die Infrastruktur, aber ihr gebt uns ein bisschen was von dem, was die Wirtschaft macht, ab, damit wir so. Und wie viel gebt ihr uns ab? Antwort, so viel, wie ihr leistungsfähig seid. Also der mehr hat, gibt mehr. Der wenig hat, gibt wenig. Wir ziehen nicht irgendwie, jeder gibt irgendwie 1.000 Euro oder so eine Grenze ein. Und bei der Vermögensteuer ist nur der Gedanke, dass jemand, der viel Vermögen hat, leistungsfähiger ist als der, der nicht so viel Vermögen hat. Und das leuchtet auch eben also unmittelbar ein. Und wenn wir also ein System haben, wo wir Leistungsfähigkeiten abgreifen, dann müssen wir eigentlich auch über das Vermögen und über dessen Besteuerung nachdenken, weil wir sonst einen Teil, der die Leistungsfähigkeit maßgeblich prägt, gar nicht im System haben. Mhm. Und das wird eben nicht aufgefangen durch die Einkommensteuer. Das kann man ganz einfach sich überlegen. Wir stellen uns einfach zwei Leute vor. Du bist jetzt derjenige, der hat 100.000 Euro Einkommen pro Jahr. Mhm. Du hast auch 100.000 Euro Einkommen pro Jahr. Das ist die Einkommensteuer. Das ist das, wo wir eigentlich im Grunde besteuern. Jetzt stellen wir uns aber vor, bei dir war es das und du hast noch 2,5 Millionen auf der hohen Kante liegen. Geerbt, wo auch immer die herkommen. Wer von euch beiden ist leistungsfähiger? Antwort, der Kollege mit den 2,5 Millionen. Obwohl ihr beide das gleiche Einkommen habt, bist du trotzdem auf den ersten Blick erkennbar sofort leistungsfähiger. Und das kann man auch belegen. Wenn du einen Kredit haben wolltest über 2 Millionen, würdest du die nicht kriegen? Du würdest den kriegen von der Bank. Mhm. Das heißt, auch die Bank schätzt dich als leistungsfähiger ein. So, und wenn wir also einen Staat haben, der diese Leistungsfähigkeit eigentlich umfassend abschöpfen soll, weil sie sonst unfairerweise bei dir ja nur einen kleinen Teil deiner Leistungsfähigkeit abschöpfen würden, bei dir aber quasi alles, spricht das sehr stark dafür, dass man über diese Vermögenssteuer jedenfalls prinzipiell nachdenkt. Und sie war ja auch Standard bis 1995. Mhm. Und sie ist gerade keine Doppelbesteuerung. Sondern das eine knüpft eben an die Leistungsfähigkeit aus dem Vermögen selbst und das andere aus dem laufenden Einkommen, was da reinkommt. Der Umstand, dass beides mal versteuert wurde vielleicht, was bei vielen Vermögen gar nicht der Fall ist übrigens, weil sie geerbt worden sind, spielt also gar keine Rolle. Das heißt, das spricht dafür,
genau, für so eine Vermögenssteuer. Dieses Argument kommt ja irgendwie oft mit der Doppelbesteuerung. Genau. Du hast es jetzt schon widerlegt und wir haben vorher auch drüber nachgedacht, dann müsste man ja eigentlich auch sagen, dass sowas wie eine Mehrwertsteuer ja absolut auch eine Doppelbesteuerung wäre, weil dieses, wenn man das jetzt was aus dem Einkommen kauft, dann wird das ja auch nochmal besteuert, wenn man was ausgibt. Und scheint ja dann kein grundsätzliches Problem zu sein und so ein bisschen so ein Scheinargument, was gegen die Vermögenssteuer hervorgebracht wird.
Es ist letztlich jedenfalls kein systematisch durchschlagendes Argument, sondern die Anknüpfungspunkte sind eben formal-juristisch unterschiedliche. Das eine, und ich hab das Beispiel ja gerade gebracht, offenkundig ist eine Leistungsfähigkeitdifferenz zwischen euch beiden gegeben, aufgrund des Umstandes einer, woher auch immer das Vermögen kommt, wir wissen es ja nicht, dieses Vermögen aber hat. Und wenn wir Leistungsfähigkeit abschöpfen, das wollen wir eigentlich, dann müssten wir dieses Vermögen eigentlich berücksichtigen. Das zweite ist, dass in Zeiten gewachsener Vermögensungleichheit, wie eure Expertin ja gesagt hat, eben auch das demokratietheoretische Argument der gegenseitigen Anerkennung dafür spricht, die Vermögensungleichheit jedenfalls abzuschöpfen, wenn sie ein kritisches Maß erreicht. Was ist ein kritisches Maß? Und das ist ja das, wo auch die Kritik immer herkommt, so eine Neiddebatte und willst nur den Reichen das Geld wegnehmen. Ein demokratietheoretisches Argument, das folgendermaßen lautet, Demokratie geht von der freien Gleichheit aller aus. Wir erkennen uns alle als gleich frei an, das ist die Idee. Und dieses Verhältnis der gleichen Freiheit, der Anerkennungsfähigkeit, das kann gestört werden durch zu große Vermögensungleichheit, wenn nämlich derjenige, der wenig hat, nicht mehr das Gefühl hat, dazuzugehören. Oder andersrum, der sehr viel hat, sich dem Gemeinwesen quasi vollständig entziehen kann. Oder anders gewendet, ich bin nicht sicher, ob Friedrich Merz wirklich gut mit einem Bürgergeldempfänger diskutieren kann oder ob nicht die Lebenswelten mittlerweile schon völlig so auseinandergefallen sind, dass sie gar nicht mehr das Gefühl haben, eigentlich zum gleichen politischen Raum zu gehören. Das heißt, es wird schwierig ab einer gewissen Stufe. Und wo beginnt diese Stufe? Antwort: da, wo die Vermögensungleichheit nicht mehr nach gesellschaftlich akzeptierten Kriterien rechtfertigbar ist. Mhm. Also, man sagt ja gerne die haben sich erarbeitet und so. Das ist auch ein Argument, was sozusagen gesellschaftlich akzeptiert ist. Nur stimmt es ja eben nicht mehr, dass der irgendwie im DAX-Konzern im Vorstand sitzt und irgendwie 10 Millionen im Jahr verdient, tatsächlich irgendwie das 100-fache oder noch mehr oder 1000-fache desjenigen leistet, der im Pflegeberuf tätig ist. Das heißt, dieses Argument, warum jemand Geld hat und warum er so viel Geld hat, ist eines, das nicht mehr akzeptiert wird in der Gesellschaft und dann wird es eben schwierig.
Genau, zumal ist ja eigentlich das ja noch ein Fall wäre, wo dieser Mensch dieses Geld zumindest auf irgendeine Weise selber verdient hätte, wobei es sich eigentlich zeigt, dass in Deutschland ja der Großteil der Vermögen gar nicht mehr selbst erwirtschaftet wurde.
Genau, das kommt noch dazu.
Was das Problem ja nur noch mal verstärkt, was du gerade geschildert hast.
Genau, das kommt noch dazu, aber es ist sozusagen auch die hohen Gehälter als solche sind schon nicht mehr mit dem Leistungsfähigkeitsgrundsatz, Stichwort FDP und so weiter, irgendwie begründbar. Mhm. Ja. Und dann wird eine Ungleichheit eben ein Problem, weil dann, ein Problem ist, wenn alle anderen genug haben. Das finde ich ein ganz gutes Beispiel. Denk mal an Kindergeburtstag, ne? Kindergeburtstag, 6 Kinder sind da, alle kriegen ein Stück Kuchen, nur Jens kriegt 2. Mhm. Die anderen 5, die da sind, die wollen alle nur einen Kuchen, also die sind happy mit dem einen Stück Kuchen. Aber die fragen natürlich sofort, wieso kriegt Jens 2? Und wenn die Mutter nichts sagen kann, also gar nichts, sagt aber, ja, Jens kriegt halt 2. Dann führt das zu Frust bei den anderen Kindern, obwohl die genug haben. Die wollen gar nicht mehr Kuchen, aber die denken sich, wieso kriegt der Jens 2? Wenn die Mutter aber sagen kann, ja, der Jens hatte, das wollte ich euch noch sagen, der hat heute eine 1 in Mathe geschrieben, total tolle Sache, der kriegt ein 2. Stück Kuchen. Dann sagen die Kinder, vielleicht finden es trotzdem blöd, aber die verstehen, was da passiert. Also eine Begründung in der Sekunde ist auch das, was hier ungleich passiert, für die anderen akzeptabel. Und in dem Maß, wo es aber nicht begründbar ist, hast du ein Problem auch dann, und das ist das gegen diese ganzen sozusagen Liberalen wie Frankfurt und so zu richten. Suffizienz reicht eben nicht in der Gesellschaft. Also dass alle nicht gerade nicht sterben, ist nicht der Ausgangspunkt für eine Gesellschaft, die sinnvoll zusammenlebt, sondern es muss ein Verteilungskriterium geben, was halbwegs akzeptiert und rational nachvollziehbar ist. Mhm. Und da ist die Vermögenssteuer genau der richtige Punkt. Und letzter Punkt dazu, die Einkommensteuer oder anders, es wird immer gesagt, wir hätten noch kein Einnahmenproblem und die Vermögenssteuer und so weiter. Das kann man so sehen, ich würde das nicht teilen, aber das kann man so sehen, wir haben kein Einnahmenproblem vielleicht, aber wir können doch trotzdem über die Verteilung der Einnahmen reden. Mhm. Also es geht doch gar nicht darum, dass wir vielleicht viel mehr Einnahmen haben wollen durch die Vermögenssteuer, vielleicht könnten wir doch die gerade sehr überproportional dazu beitragen, nämlich die Einkommen beziehen, viel weniger belasten, dafür die praktisch gar nichts dazu beitragen, viel mehr und in Summe ist trotzdem eine Billion oder was wir gerade so einnehmen an Steuern, aber es sind dann möglicherweise eben andere stärker belastet, die sich gerade vollständig dem entziehen. Also das Argument, und das ist etwas, was mich in der Debatte stört, das Einnahmen, kein Einnahmenproblem kann man komplett entkräften, wenn man sagt, ja stimmt, aber wir wollen die Verteilung der Einnahmen anders regeln. Ne? Also wir wollen nicht mehr, wir wollen es aber anders verteilen. Und zwar, dass die Leute mehr haben, die tatsächlich in den Wirtschaftskreislauf dann ihr Geld auch wieder ausgeben. Ich meine, das ist ja typisch, dass also die Leute, die so viel Vermögen haben, die sind am Wirtschaftsbetrieb ja kaum noch beteiligt, ernsthaft. Die lassen es irgendwo liegen und fahren mit ihren Segeljachten irgendwo vor Mauritius rum oder so. Mhm.
Was der Vermögenssteuer auch noch häufig entgegengehalten wird und was auch daran anschließt, was du vorhin schon gesagt hast, ist, dass sie aufgrund des bürokratischen Aufwands nicht durchführbar wäre.
Ja.
Und bist du auch der Meinung, dass es dafür keine Lösung, also gibt es dafür keine Lösung oder will keins gefunden werden oder was ist dein Take?
Das ist sicherlich, von allen juristischen Argumenten ist das wahrscheinlich das ernstzunehmendste. Ich glaube, dass man tatsächlich die Bewertung der Vermögen hinkriegen kann. Das hat ja auch gerade für die Grundsteuer haben wir es ja auch gerade gemacht. Es sind ja gerade die ganzen Grundstücke neu bewertet worden und so. Ich glaube, das kriegt man hin. Was aber tatsächlich ein Problem ist, ist, dass die Vermögensteuer eben wahnsinnig abhängig von der, ich sag mal, Steuerehrlichkeit der Bürgerinnen und Bürger letztlich ist. Ja, denn tatsächlich ist es eben so, dass man dann eben den Rembrandt, den man bei sich so hängen hat, ich meine, ich weiß nicht, wie viele ihr habt, 2, 3 Hänger bei einem zu Hause so, ja, oder die Diamanten und die ganzen, also wo wirklich Vermögen ist, sind eben unglaublich viele Vermögensgegenstände, die wahnsinnig viel Wert horten, nicht auf den ersten Blick sichtbar. Das sind nicht nur die Grundstücke, sondern das sind dann irgendwelche Autos, irgendwelche Yachten, das ist noch am einfachsten, aber irgendwelche Münzen, irgendwelche. So, das muss ja alles bewertet werden, wenn ich da wirklich ran will. Und das kann der Staat nicht leisten, indem er bei jedem klingelt. Das funktioniert nicht, das wird nicht gehen. So. Und das heißt, die Steuerehrlichkeit an der Stelle ist natürlich sozusagen ein bisschen die offene Flanke. Das Bewerten des Vermögens wirklich in einer realistischen Manier ist nicht so einfach. Aber das lässt sich aufheben und bekämpfen dadurch, dass man die Strafen für Steuerunehrlichkeit massiv erhöht.
Wollte ich gerade sagen.
Naja, ich meine, man muss dann eben vielleicht mal das machen, was andere Länder an der Stelle machen. Die sagen, pass auf, wir vertrauen dir vollständig. Aber ich sag dir eins, wenn wir rausfinden bei einer Stichprobe, dass du uns betuppt hast, dann bist du 15 Jahre im Bau.
Mhm.
Kannst du machen oder kannst es lassen? So, und das ist dann möglicherweise die Möglichkeit. Die klingt jetzt sehr hart und sehr scharf, aber es ist im Übrigen im Steuerrecht nicht unüblich, dass wir auf die Ehrlichkeit der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler angewiesen sind. Wir machen eine Steuererklärung. Auch da müssen wir letztlich sowieso alles angeben. Und der Vermögende müsste an der Stelle dann eben sein Vermögen da vollständig angeben. Es ist also richtig, das ist schwer zu kontrollieren, aber es ist nicht unmöglich. Es gibt ja viele Staaten, wo es eine Vermögensteuer gibt. Es ist ja nicht so utopisch und so völlig außer Luft gegriffen. Ich glaube, da könnte man Lösungen finden, in der Kombination mit einer stärkeren Sanktion bei Nichtbeachtung der Pflichten.
Und gleichzeitig Arbeitsplätze schaffen,
die genau
dadurch finanziert so werden. Okay.
Ja, es gibt dann immer diese Berechnung, dass das, was man rausbekäme, doch sowieso nicht, würde sozusagen komplett aufgefressen von dem, was es kostet, sie zu erheben.
Aber das wird ja nicht aufgehen. Also da geht es ja eigentlich um riesige Beträge.
Das hängt eben sehr stark davon ab, auf welche Vermögensschätzungen du dich berufst. Denn wir wissen es ja eigentlich nicht. Ne? Das ist ja die völlig offene Flanke des eigentlich so sehr auf Zahlen bedachten modernen Verfassungsstaates, der eigentlich alles erfasst, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, bis auf das Vermögen der wirklich Superreichen. Ja? Mhm. Also bei jedem Einkommensbezieher weiß er ganz genau, auf Heller und Pfennig, was da so rumliegt. Aber bei den Vermögenden wissen wir es einfach nicht und die behalten sich ja auch sehr bedeckt. Es gab ja mit dem Kollegen Breyer vom ZDF mal so eine schöne, jetzt vor kurzem so eine schöne Doku, die er da gemacht hat, die Superreichen oder so. Mhm. Ich glaube, mit Julia Friedrichs hat er das zusammen gemacht, mit dieser Dame, die auch diese Dokumentation jetzt mit Anne Will gemacht hat und so. Also tolle Dokumentation mit Jochen Breyer, genau, Jochen Breyer ist es, der dann diese Leute da besucht, die dann, also dieser Reichtum ist, das ist nicht vorzustellen, was für absurde Ausmaße das annimmt. Mhm. Und nichts davon findet man aber in irgendwelchen Statistiken. Und ich glaube, es würde schon viel helfen, wenn wir das einfach mal aufnehmen würden, um der Bevölkerung mal zu zeigen, wovon wir da jetzt eigentlich reden. Ja, wir reden da nicht von dem kleinen Betrieb, der dann gleich wieder sagt, ach, der Betrieb wäre gleich wieder kaputt und dann wird alles weggesteuert. Davon reden wir nicht.
Mhm. Das würde uns als ForscherInnen auch
Viele
Insights geben.
Ja.
Und ich würde sagen, im Zweifel wird das Vermögen eher unterschätzt. Und
da absolut.
Ich auch mit. Genau. Alex, eine Frage noch, weil du diesen so sehr besonders kurzen Paragraphen vorhin schon erwähnt hast. Ich habe den Artikel vergessen.
Artikel 14 Absatz 2 Satz 1.
Richtig. Genau, den meine ich doch. Mhm. Genau. Weil einerseits ist in der Verfassung das Eigentum besonders geschützt und gleichzeitig verpflichtet das Eigentum aber auch nach dem Grundgesetz.
Ja.
Und die Frage ist, wie ist die Vermögenssteuer in dieses Spannungsverhältnis einzuordnen und welche Rolle spielt der allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz hier?
Ja. Also das sind die beiden zentralen verfassungsrechtlichen Besteuerungsgrenzen, die du genannt hast. Das eine haben wir im Grunde schon mehr oder weniger abgefrühstückt. Das ist der allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz, also Artikel 3 Absatz 1, der eben verlangt, dass tatsächlich die Vermögensbewertung so ist, dass sie einigermaßen vergleichbar ist und nicht irgendwie völlig aus dem Ruder läuft. Da ist das Verfassungsgericht aber übrigens sehr großzügig. Also es muss jetzt nicht auf dem Heller und Pfennig alles perfekt genau sein, sondern 10-15% Abweichungen sind da durchaus noch im Rahmen, weil man eben mit Pauschalierung arbeiten muss. Der Eigentumsgrundsatz ist der Grundsatz, den das Verfassungsgericht in seinem Vermögenssteuerungsbeschluss damals mit angeführt hat als eine Grenze für die Besteuerung. Interessanterweise hat das Verfassungsgericht sich danach aber sehr schnell selbst von diesen eigenen da aufgestellten Grundsätzen gelöst. Das eine war, dass das Verfassungsgericht aus dem Artikel 14 Absatz 2 Satz 1 14 Absatz 2 Satz 2 gefolgert hat, dass die Gesamtbesteuerung insgesamt so ungefähr maximal 50% betragen darf, aus allen Abgaben, die man so hat. Das war der sogenannte Halbteilungsgrundsatz. Mhm. Also über 50% darf es nicht gehen. Und jetzt sage ich auch, woher das herkam. Das hat sich Paul Kirchhoff damals ausgedacht, der im zweiten Senat da saß oder im ersten, ich weiß gar nicht mehr, der Folgendes gesagt hat, in 14 Absatz 2 Satz 2 steht, also Eigentum verpflichtet, dann kommt, sein Gebrauch soll, Achtung, zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Und daraus hat er zu gleichen Teilen gemacht. 50-50 ist so die Grenze. Das Verfassungsgericht selbst hat einige Jahre später gesagt, nee, das war nicht bindend und das, also da halten wir uns nicht dran. Und so eine starre Grenze kann man aus dem Eigentum nicht ziehen. Und zwar aus genau dem Grund, den du genannt hast, Eigentum verpflichtet. Und dieses Spannungsverhältnis zwischen Privateigentum, das es geben muss, an das ich auch glaube und wo ich sage, das ist ein Freiheitswert an sich, ja, dass mir nicht einfach alles weggenommen werden kann, ohne dass ich mich dagegen wehren kann, das ist essentiell, ja. Merkt man schon im Kindergarten, ja. So, das ist also wichtig. Aber auf der anderen Seite findet dieses Eigentum eben nicht im luftleeren Raum statt, sondern in einer Gesellschaft, die darauf angewiesen ist, die Strukturen bereitzustellen, von denen auch die Reichen profitieren. Ich frage mich das sowieso immer, dass die Superreichen sich dem so entziehen. Denn jetzt mal unter uns, ne, wenn man jetzt mal ein bisschen historisch guckt, bei Revolutionen sind das in der Regel dann eher die Superreichen, die als erstes unter der Guillotine landen. Nun will ich nicht sagen, dass das so kommt, aber die haben doch ein eminentes Interesse daran, dass die Strukturen so funktionieren, dass es nicht zu einer Situation kommt, wo irgendwann Leute sagen, und zwar genug Leute sagen, jetzt ist auch alles egal. So war die Französische Revolution, da war dem dritten Staat einfach irgendwann alles egal. Und überlebt hat jetzt nicht unbedingt der König oder der Adel, sondern die sind dann als Erste geschröpft worden natürlich. Deswegen gibt es eigentlich ein vitales Interesse daran, diese Ungleichheit nicht auf ein Niveau steigen zu lassen, von deren Seite aus dem Impetus ihr Eigentum behalten zu wollen.
Sehr spannender Punkt. Leuchtet total ein.
Jedenfalls ist das am Ende eine politische Frage. Dieses Abwägungsverhältnis, ich möchte das nicht aus der Verfassung ablesen, wie wir die Sozialbindung, wie stark wir die machen, sondern das ist letztlich eben etwas, über das wir uns politisch unterhalten, über das wir politisch streiten müssen. Ich bin in meinem Gutachten und ich auch nicht zu dem Ergebnis gekommen, ich wehre mich auch dagegen, dass das Grundgesetz jetzt schon verlangt, wir müssen jetzt und wir können jetzt auf eine Vermögenssteuer quasi klagen. Nee, Kinder, da müssen wir schon politisch verkämpfen. Und wenn wir da nicht genug Leute mobilisieren, die sich dem Thema annehmen und das auch so sehen, dann wird das eben auch nicht passieren. Das Grundgesetz erlaubt sie jedenfalls. Und es gibt gute Gründe, die auch verfassungsrechtlich für die Einführung sprechen. Aber das Grundgesetz erzwingt sie noch nicht. Dafür müssen wir politisch die richtigen Leute in den Bundestag wählen, damit das dann passiert. Ich hoffe, dass das passiert. Aber wenn es nicht passiert und das Vermögen, die Ungleichheit so groß wird, dass wir am Ende hier revolutionäre Zustände haben, kann man nicht dem Grundgesetz die Schuld geben. Das haben wir dann schon selber verbockt.
Sehr schön. Das sind richtig schöne Schlussworte.
Ja, würde ich auch denken, ja.
Dass wir es uns selber verbockt haben. Danke dir für deine sehr, sehr spannenden Ausführungen zum Vermögenssteuer und zur Schuldenbremse. Nachdem wir dich jetzt hier mit ganz vielen Fragen gelöchert haben, bekommst du zum Abschluss jetzt noch mal ein bisschen die Chance, auch Fragen zu stellen. Und zwar kannst du für unseren nächsten Gast eine Frage auf deinem Bierdeckel hier hinterlassen. Wir geben den dann weiter. Als nächstes ist Sebastian Gechert von der TU in Chemnitz bei uns zu Gast. Mit ihm sprechen wir vor allem über Fiskalpolitik. Was möchtest du denn gerne von ihm wissen?
Naja, also ich habe es ja gerade angedeutet, dass wir es dann vielleicht selber verbockt hätten, wenn wir nicht mal was tun oder wenn wir zumindest versuchen, was dagegen zu tun, dass die Vermögensungleichheit weiter anwächst. Der Kollege macht ja nun Fiskalpolitik oder forscht in diesem Bereich und mich würde einfach jetzt mal interessieren, was er denn glaubt. Welche Bedingungen, welche Voraussetzungen, welche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wir bräuchten, was eigentlich noch passieren müsste, damit das eine realistische Chance gibt, dass wir eine Vermögensteuer tatsächlich einführen und die nicht einfach wieder weggewischt wird.
Sehr schön. Vielen Dank. Die werden wir weitergeben, die Frage. Da haben wir auch einen guten Übergang von der einen Folge zur nächsten thematisch. Und jetzt als allerletztes noch, es ist so, dass bei uns hier in der Wirtschaft immer wieder Leute vorbeikommen, die hier Plakate und Flyer auslegen. Möchtest auch du einen Tipp für eine Veranstaltung oder ein Buch oder sonst etwas für unsere Besucherinnen hier hinterlassen?
Ja, sehr gerne. Und das hat tatsächlich einen auch persönlichen Hintergrund. Ich habe eine kleine Veranstaltungsreihe in der Urania hier in Berlin und ich weiß nicht, inwieweit ihr damit involviert seid, aber die Urania hat gerade einen großen Teil ihrer Förderung durch den Berliner Senat verloren. Die Kulturszene hier leidet gerade sehr durch eine aus meiner Sicht erratische und völlig verfehlte Kulturpolitik.
Total.
Und da ist die Urania eines der großen Opfer, ein ehrwürdiges Institut, das sich darum bemüht, Demokratiebildung und Fragen der Grundrechte, der staatlichen Zusammenlebens einer größeren Gruppe von Menschen irgendwie zugänglich zu machen, auf möglichst günstigem Wege. Und da ist eben jetzt diese Förderung komplett weggebrochen. Ich habe eine Kooperation mit der Urania seit einem Jahr, wo ich in regelmäßigen Abständen das Grundgesetz ein bisschen erkläre mit Gästen auf eine sehr humorvolle Art. Ich versuche es jedenfalls, also das Grundgesetz ein bisschen näher zu bringen, was da eigentlich drinsteht, wie spannend eigentlich auch Jurastudium sein kann. Und am 20. Mai dieses Jahres, also in wenigen Tagen, muss man ja wahrscheinlich dann jetzt sagen, wenn der Podcast erscheint, habe ich ein Gespräch mit Ricarda Lang, die ja jetzt sehr gelöst ist, seit sie ihren Vorsitz abgegeben hat. Und es wird also sehr spannend und sehr humorig. Und wir sprechen, was könnte besser passen, über die Regierungsbildung, wie die eigentlich im Grundgesetz vorgesehen ist, ob das Grundgesetz eigentlich ein Kanzleramt kennt und was da eigentlich passiert und wie es eigentlich in so einem Koalitionsausschuss zugeht, an dem ja Ricarda Lang bei der Ampel auch angehört hat. Wird also eine sehr schöne, spannende Veranstaltung, 19.30 Uhr, kommt vorbei, ich freue mich sehr.
Ich komme auf jeden Fall gerne vorbei. Ich finde es hört sich richtig spannend an.
Ja, super. Alex, danke dir. Und auch ein großes Danke geht raus an alle lieben HörerInnen fürs Einschalten heute wieder.
Und darf ich noch einmal, einen besonderen Dank möchte ich auch an Lara Schmidt ausrichten, meine wissenschaftliche Mitarbeiterin, die den Kontakt hergestellt hat und euch offensichtlich sehr gut gebrieft und vorbereitet hat, denn ich habe sie in einigen der Fragen wiederentdeckt.
Perfekt, dann geht auch ein großer Dank an Lara raus, genau. Und ein weiterer Dank an die lieben Leute an unserem Stammtisch, die uns monatlich unterstützen und uns so helfen, die Wirtschaft hier am Laufen zu halten. Es sind auf jeden Fall auch noch ein paar Stühle frei, also wenn ihr möchtet, kommt bei Patreon vorbei und werdet Stammgästinnen. In den Shownotes erfahrt ihr mehr. Und Alex, ein ganz, ganz großer Dank auch an dich, dass du uns heute hier Inhalte vermittelt hast zur Schuldenbremse, aber auch zur Vermögenssteuer. Es war super interessant. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Genau, schön, dass du in der Wirtschaft warst.
Vielen Dank für die Einladung und hoffentlich bis bald.
Ja, hoffe ich auch. Danke dir.